Habt ihr euch schon mal vorgestellt, was wäre, wenn es kein Geld gäbe und auch sonst keine Währung? Also wenn jeder zu seinem Nächsten einfach freundlich wäre und ihm hilft und das einfach so aus Nächstenliebe, ohne dafür Geld oder eine Gegenleistung zu erwarten. Also wenn du einfach zum Aldi oder zum Rewe gehen kannst und all die Dinge, die du brauchst, bekommst du geschenkt. Du hältst deinen Einkaufswagen voll und kannst einfach rausfahren. Alles, was du brauchst, bekommst du geschenkt. Oder du bist Familienvater, möchtest ein Haus bauen und der Bauunternehmer, der sagt zu dir, wir bauen Ihnen gerne ein Haus, weil es uns einfach freut, wenn junge Familien ein Dach über dem Kopf haben. Und auf dem Rathaus, da wird ein Bauantrag genehmigt und der Beamte sagt noch zu dir, ja, ich freue mich einfach, dass ich in diesem Punkt das Stadtbeste suchen kann. Klingt utopisch, klingt träumerisch, klingt vielleicht ein bisschen sozialistisch, aber irgendwie wäre es doch schön, wenn man sich da keine Sorgen machen müsste, wenn keiner Mangel leiden müsste, wenn wir Leute arbeiten gehen würden, einfach deswegen, weil sie anderen was Gutes tun wollen und nicht, weil sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen müssen. Und Geld ist etwas, was es vor dem Sündenfall nicht gab. In 1. Mose 2, da lesen wir, dass Gott den Garten Eden gepflanzt hat, dass der Menschen den Auftrag gegeben hat, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und dass der Mensch von allen Bäumen essen durfte, bis auf den einen. Und der Mensch, der musste dafür gar nichts bezahlen. Er durfte davon essen. Da stand kein Schild unten am Baum, Ananas 1,79 Euro oder das Kilo Äpfel 2,29 Euro, irgendwie sowas. Nee, sie konnten einfach nehmen und essen. Und da sehen wir, Geld ist was, was im ursprünglichen Plan Gottes nicht drin war, nicht enthalten war. Und trotzdem geht es in unserem Bibeltext heute ganz viel um das Geld. Ich möchte mit euch Lukas 16 lesen, und zwar Lukas 16, die Verse 1 bis 15. Lukas 16, 1 bis 15. Und wenn ihr euch wundert, was ich für eine Bibelübersetzung habe, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Doch aus dem Grund, weil ich mit der aufgewachsen bin und sie sprachlich einfach sehr schön finde. Luther 1984. Lukas 16, die Verse 1 bis 15. Er, also Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobt den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Ich möchte auch noch mal kurz beten. Bleib dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir heute Morgen darüber nachdenken können, ja, was du uns zu sagen hast. Bitte hilf mir, dass ich dein Wort richtig auslege, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe, sondern ja, gebrauche du mich, um dein Wort richtig weiterzugeben. Gib du uns allen offene Herzen für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage, wer ist dein Herr? Das ist die Frage und dann hat sie drei Punkte. Der erste heißt, sei klug, das ist der längste. Der zweite, sei treu, der ist schon etwas kürzer. Der dritte ist, sei hingegeben, das ist der kürzeste. Eigentlich sollten alle drei Punkte gleich lang sein, aber irgendwie bin ich beim ersten, habe ich da mehr gefunden. Ja. Sei schlau, heißt der erste Punkt. Und ich habe mal in der Wuppertaler Studienbibel nachgelesen, was denn da zu diesem Zeugnis steht vom ungerechten, oder zu diesem Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Und das lese ich euch gerne auch mal vor. Da heißt es, das Gleichnis vom ungerechten Haushalter ist zu allen Zeiten für die Ausleger eine der schwierigsten Stellen des Evangeliums gewesen. Die Feinde des Christentums haben es sogar stets als Angriffswaffe benutzt, um darzustellen, wie unmoralisch Jesus hier seine Zuhörer belehrt. Um nun das Gleichnis vom ungerechten Haushalter recht verstehen zu können, wollen wir uns schon am Anfang der Auslegung ganz klar darüber sein, was Jesus hier sagen will und zu wem er spricht. Auf keinen Fall kann man das Gleichnis allegorisch behandeln, das heißt alle einzelnen Züge auslegen. Es soll nur eine einzige Wahrheit klar und deutlich ins Blickfeld gerückt werden. Und genau diese Wahrheit macht der Herr eben in Vers 9 dann auch deutlich. Da sagt er, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, im Vers 1, da wird uns dieser reiche Mann und der untreue Verwalter werden uns vorgestellt. Und der Verwalter, der verschleudert den Besitz von diesem reichen Mann. Und warum er das getan hat, wissen wir nicht, steht nicht dabei. Vielleicht war er unfähig, vielleicht war er gleichgültig, vielleicht hat er es aus böser Absicht getan, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall ist diesem reichen Mann ganz klar, dieser Verwalter kann nicht länger mein Verwalter sein, weil um Geld auszugeben, da muss ich keinen anstellen. Das kann ich selber ganz gut. Also bekommt dieser Verwalter sein Kündigungsschreiben, da steht dann vielleicht ungefähr sowas wie das drin. Sehr geehrter Herr Verwalter, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Stelle ab dem 1. Dezember neu besetzt wird. Für Ihren weiteren beruflichen Werdegang wünsche ich Ihnen alles Gute. Mit freundlichen Grüßen, reicher Mann. Und jetzt hält dieser Verwalter seine Kündigung in den Händen und da wird auf einmal aus diesem Verwalter davor sehr, ja, weiß nicht, was er genau war, warum er seinen Besitz verschleudert hat, vielleicht war er wirklich faul, da wird er auf einmal schlau und erfinderisch. Und er überlegt sich, also körperliche Arbeit, das liegt mir nicht. Ich bin mehr so der Bürotyp. Und betteln ist mir auch zu peinlich. Also ist auch keine Option, betteln zu gehen. Aber noch bin ich ja Verwalter. Ich bin zwar gekündigt, aber noch bin ich Verwalter. Also nutze ich doch diese Position jetzt aus, um für mein Leben nach der Kündigung vorzusorgen. Und wie er das macht, das steht im Text. Er ruft die verschiedenen Schuldner zu sich und wahrscheinlich stehen diese zwei Männer mit dem Weizen und mit dem Öl einfach nur exemplarisch für viele andere, bei denen er es genauso gemacht hat. Und ja, ganz interessant ist es ja, dass dann ja er am Anfang nur sagt, er schämt sich zu betteln, aber er schämt sich nicht zu betrügen. Also das ist schon mal sonderbar. Ich denke, da müssen wir uns auch manchmal vielleicht hinterfragen, ob wir uns vielleicht auch manchmal vor den guten Dingen mehr schämen als vor den schlechten. Und dann irgendwann kommt es zu dieser Endabrechnung. Der Verwalter muss eben das alles übergeben, natürlich an seinen Chef wieder. Und dann sieht dieser reiche Mann, er sieht diese Schuldscheine und da steht drauf, da stand mal drauf 100 Fass Olivenöl durchgestrichen, drunter steht 50 Fass Olivenöl. Oder stand 100 Sack Weizen dran, durchgestrichen, 80 Sack Weizen steht darunter. Und darunter steht nochmal das Datum und die Unterschrift und das Dienstsiegel vom Verwalter. Und als das dieser reiche Mann sieht und sieht, was da für einen gerissenen Verwalter vor sich hat, da dreht er sich wahrscheinlich zu ihm um und sagt, du bist ein ganz schön gerissener Kerl. Respekt. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Aber so läuft's eben teilweise in der Welt. Fressen und gefressen werden oder auch betrügen und betrogen werden. Und manchmal haben die Betrüger voreinander echt auch noch Respekt, wenn sie sich noch gegenseitig betrügen können. Jetzt ist wichtig, dass wir in diesem Gleichnis den Vers 8 richtig verstehen. Wenn wir den falsch verstehen würden, dann würde das ganze Gleichnis ja in eine falsche Richtung abdriften. Und im Vers 8, da heißt es, der Herr lobte den ungetreuen Verwalter. Und der Herr, von dem hier die Rede ist, es ist nicht Jesus, sondern es ist der reiche Mann, also der Chef von dem Verwalter. Ich sage euch, warum ich zu diesem Schluss gekommen bin, weil der ganze Abschnitt, also von Vers 1 bis Vers 13, ist wörtliche Rede vom Herrn Jesus. Und da ergibt es keinen Sinn, dass plötzlich der Vers 8 irgendwie so eine eingeschobene Erklärung sein soll vom Autor, also vom Lukas, der das Lukas-Evangelium ja geschrieben hat. Das Ganze ist wörtliche Rede, auch der Vers 8 ist wörtliche Rede vom Herrn Jesus selbst. Und er sagt dann quasi hier in diesem Vers 8, und der Chef des Verwalters hat ihn sogar noch gelobt, denn die Weltmenschen sind untereinander klüger als die Christen untereinander. Ich glaube, wenn man den Text wirklich genau betrachtet, kann man zu keiner anderen Ansicht kommen, als dass hier wirklich der Chef, der reiche Mann, das zu dem Verwalter sagt. Und auch die verschiedenen Kommentare, die ich gelesen habe, gehen alle genau in dieselbe, kommen zu demselben Schluss. Also ist es nicht Jesus, der hier den ungetreuen Verwalter lobt. Und jetzt hast du vielleicht eine Bibel und denkst dir, Mensch, bei mir steht es aber anders drin. Mir ist es auch aufgefallen, ich habe das in der Hoffnung für alle und in der guten Nachricht, habe ich das auch mal nachgelesen, diesen Text, auch in der katholischen Einheitsübersetzung. Und die legen das alle ziemlich nahe. Ich glaube, Hoffnung für alle schreibt sogar, und Jesus, der Herr, lobte den ungetreuen Verwalter. Und die Einheitsübersetzung legt es von ihrer Formulierung her nahe. Und deshalb mein Appell an euch, wenn ihr eine Bibel lest daheim, dann sucht euch eine ordentliche Bibel aus. Der erste Punkt heißt ja, sei schlau, also sei schlau und lies eine grundtextnahe Bibel. Grundtextnah wäre zum Beispiel die Elberfelder, die Schlachter 2000 oder auch die Luther. Hermann Menge hat eine sehr gute Übersetzung geschrieben, ist leider nicht so bekannt. Aber wenn ihr wirklich im Bibelstudium weiterkommen wollt, dann sucht euch eine Bibel raus, die wirklich nah an dem griechischen oder hebräischen Grundtext vom Alten und Neuen Testament dran ist. Kann gut sein, mal so eine kommunikative Übertragung daneben zu haben, eine gute Nachricht, Hoffnung für alle, habe ich auch, lese ich auch ab und zu. Aber um wirklich richtig reinzukommen in den Bibeltext, ist gut, eine ordentliche Übersetzung zu haben. Das war jetzt der kleine Seitenhieb auf diese kommunikativen Übertragungen. Passt auf, da steckt einfach schon ganz arg viel Auslegung mit drin, ohne dass man es eigentlich merkt. Das wird nicht irgendwie markiert, dass das schon mehr die Gedanken eigentlich eher vom Übersetzer sind, als das, was Gottes Wort sagt. Genau. Aber in dem Text geht es natürlich jetzt nicht um die richtige Bibelübersetzung oder so. Ich möchte auch keine Diskussion hier lostreten. Sondern es geht darum, wie wir mit dem Geld richtig umgehen. Und der Verwalter, der hat klug gehandelt, weil er früher an später gedacht hat. Weil er Vorsorge getroffen hat. Und auf diese Vorsorge und nicht auf den Betrug nimmt Jesus dann Bezug in Vers 9, wo er dann sagt, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und Jesus bleibt nicht nur in der Zeit stehen, sondern überträgt es auf die Ewigkeit. Er bringt eine weitere Dimension mit ins Spiel, und zwar die Ewigkeit. Und er sagt, genauso wie der Verwalter den Tatsachen ins Auge gesehen hat, ich verliere meinen Job, was mache ich denn jetzt, damit es mir später gut geht? So sollen wir auch den Tatsachen ins Auge sehen. Und diese Tatsachen stehen in Gottes Wort, zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 7, dort heißt es, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Oder Hiob drückt es noch etwas drastischer aus, in Hiob 1, Vers 21, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, ist auch was dran. Also alles, was wir auf dieser Welt an Gütern und an Wohlstand haben, das wird in der Ewigkeit bedeutungslos sein. Im Himmel, da bringt uns nicht mehr mal die Visa Card Gold was. Und deswegen sagt Jesus in Lukas 16, Vers 19, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Oder in Matthäus 6, Vers 20 sagt er, sammelt euch Schätze im Himmel. Sollen also unser Geld so einbringen oder so einsetzen, dass es uns ewige Rendite einbringt. Wir sollen es auf die Himmelsbank einzahlen, um so im Bild zu sagen. Schwierigkeit ist nur, dass die Himmelsbank eben keine IBAN hat, wo wir es einfach hin überweisen können und wissen, es kommt da richtig an. Deswegen fragen wir uns vielleicht, wie machen wir denn das? Wie zahlen wir denn ein? Wie setzen wir denn unser Geld richtig ein für die Ewigkeit? Wie sammeln wir uns denn Schätze im Himmel? Ich glaube, es geht einfach so, indem wir unser Geld hier für Gottes Reich schon einsetzen. Indem wir unser Geld großzügig weitergeben. Indem wir unser Geld nicht als unseren eigenen Besitz sehen, sondern als das, was uns Gott gegeben hat. Und es dementsprechend verwalten. Ich denke, das meint Jesus damit, wenn er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mit unserem Geld, das wir hier heute haben, das wir hier heute einsetzen, mit diesem Geld können Menschen für die Ewigkeit gewonnen werden. Mit unserem Geld, das wir vielleicht einer Missionsorganisation spenden, kann ein Missionar ausreisen. Mit unserem Geld können Bibelübersetzungen finanziert werden. Mit unserem Geld kann Not gelindert werden und damit der Weg bereitet werden, damit das Evangelium verkündigt wird. Mit unserem Geld können Kalender gekauft und weitergegeben werden. Mit unserem Geld können wir einen Evangelisten einladen. Wir können viel mit unserem Geld machen, um es für Gottes Reich einzusetzen, damit Gottes Reich gefördert wird. Es ist nicht so, dass wir uns mit diesem Geld oder mit unseren Spendenquittungen die Tür zum Himmel aufschließen können. Das wird uns vor Gott nichts bringen. Also auch wenn wir noch so viel gespendet haben, wir kommen dadurch nicht in den Himmel. Es kommt auf die Beziehung zum Herrn an. Aber die Menschen, die vielleicht durch das Geld, das wir weitergegeben haben, denen dadurch geholfen wurde, dass sie zum Herrn gefunden haben, da wo wir sehen, da haben wir unser Geld eingesetzt, Menschen wurden gerettet, diese Menschen, die werden uns in der Ewigkeit eine Freude sein, eine ewige Freude sein. Und wir müssen der Tatsache eben ins Auge sehen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, in dem unsere irdischen Güter wirklich gar nichts mehr wert sind. Wer wäre so dumm, wenn jetzt eine Währungsreform anstände hier in Deutschland und man wüsste, der Euro ist ab dem 1. Januar 2018 nichts mehr wert? Wer wäre so blöd, noch Euros daheim zu behalten, wenn man sie auch umtauschen kann in die neue Währung, die danach gilt? Ich denke, das wäre niemand. Vielleicht ein, zwei Euro-Stücke noch als Erinnerung an die gute alte Zeit. Aber den Großteil von unserem Geld würden wir natürlich umtauschen, die neue Währung, damit wir damit was anfangen können. Aber in Bezug auf die Ewigkeit, da sind wir irgendwie viel kurzsichtiger. Da sind wir ja leider oft so dumm, dass uns unser jetziger Luxus wichtiger ist als der ewige Schatz im Himmel. Und ich sage ganz bewusst uns, weil ich das selber bei mir auch entdecke, diese Gedanken. Und ich wünsche uns, dass wir ein Leben leben können, wo wir nicht so sehr mit diesem irdischen verhaftet sind, sondern wo wir wirklich schon mit unserem Gedanken, mit unserem Herzen auch schon im Himmel sind. Und lasst uns das doch wirklich ja auch darum beten, dass wir es mit Gottes Augen sehen. In Psalm 90, Vers 12, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn wir das im Blick behalten, dieses Leben ist nicht alles, ist nur ein verschwindend geringer Teil von unserem ganzen Leben. Was sind diese 90 oder vielleicht 100 Jahre, die wir alt werden, im Vergleich zur Ewigkeit? Das ist gar nichts. Und so sollten wir uns ja das bewusst machen und so auch unser Geld einsetzen. So sollen wir klug sein. Das war der erste Punkt. Sei klug. Jetzt kommen wir zum zweiten, der da heißt, sei treu. Ich lese nochmal die Verse 10 bis 12 aus Lukas 16. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Man sagt ja, Geld regiert die Welt. Und die meisten von uns, die haben den großen Teil ihres Lebens eingesetzt oder setzen ihn immer noch ein, um Geld zu verdienen. Und da ist doch interessant, dass Jesus hier vom Geld als von dem Geringsten spricht. Und in der Einleitung habe ich schon gesagt, dass es vor dem Sündenfall ja noch kein Geld gab. Und Jesus bezeichnet es auch als ungerechten Mammon, im Gegensatz zu dem wahren Gut, das er auch vorstellt. Und Mammon bedeutet eigentlich noch mehr als einfach nur Geld zu haben. Mammon ist so etwas wie der personifizierte Reichtum. Also, dass man viel hat und auch sein Vertrauen auf dieses Vielhaben setzt. Und da merken wir schon, dass da was nicht zusammenpasst. Wenn wir Christen sind, dann sollte unser ganzes Vertrauen Gott gelten und nicht unserem Reichtum, nicht dem Mammon. Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann ist es eigentlich auch völlig lächerlich, sich auf Reichtum zu verlassen. Wenn man gleichzeitig die Option hat, sich dem Geber aller guten Gaben, dem Herrn aller Herren, dem Schöpfer des Universums anzuvertrauen. Also, wem vertraue ich? Den 1.000 Euro oder dem allmächtigen Schöpfer des Universums? Wenn man so mal ein Stück zurückgeht und sich das so überlegt, dann kann die Antwort nur sein, ich vertraue dem allmächtigen Schöpfer. Und trotzdem fällt es uns schwer, das Irdische einfach sein zu lassen und uns dem Himmlischen zuzuwenden. Wieder in der Wuppertaler Studienbibel, da habe ich einen herausfordernden Satz gelesen, da heißt es, die Stellung zu Hab und Gut ist das Barometer des Christenstandes. Also an unserer Stellung, zu unserem Geld, zu dem, was wir haben, da zeigt sich, ja, wie wir zu Christus wirklich stehen. Jemand anderes hat mal gesagt, erst unser Leben zeigt, was wir bei Jesu Worten wirklich denken. Das ist die Frage, wie gehst du, wie gehe ich mit dem Hab und Gut um? Bist du treu? Verwaltest du dein Hab und Gut im Sinne Gottes? Oder bist du dabei, die guten Gaben, die Gott dir gibt, für deine eigenen Zwecke zu missbrauchen? Und wer in diesem aus Gottes Sicht unbedeutenden Bereich des Finanziellen untreu ist, der muss sich nicht wundern, wenn er auch geistlich keine Fortschritte macht. Geiz oder Geldverschwendung, beides zwei Extreme, können also eine Ursache für geistliche Armut sein. Vielleicht fühlst du dich deswegen so weit weg von Gott und hast keine Freude am Gebet und am Bibellesen, weil dein falscher Umgang mit dem Geld einer innigen Beziehung zu Gott im Weg steht. Ich denke, da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Ich muss da selber auch immer drüber nachdenken und mich prüfen. Vielleicht wäre es für dich dran, dich von einem teuren Hobby zu trennen oder einen Großteil deines gesparten Geldes in die Mission zu geben. Nicht nach Traunreuth, also ich will hier keine Spendenaufrufe machen. Aber mir ging es vor einigen Jahren so, da war ich noch Student und ich hatte damals ein gutes Studium, weil ich wurde sogar dafür bezahlt fürs Studieren. Das war super. Hatte davor noch ein bisschen Geld geerbt und mir ging es finanziell ganz gut. konnten wir das sogar leisten, damals ein Auto und ein Motorrad zu haben. Ging mir gut. Und eines Tages, da bin ich auf diesem Motorrad gesessen und habe gedacht, Mensch Philipp, du sitzt hier auf 1600 Bibeln. Weil dieses Motorrad hat 1600 Euro gekostet und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich dieses Motorrad verkaufe, das Geld spende an die Gideons oder wo auch immer hin, dann könnte man in irgendeinem armen Land, könnte man von diesen 1600 Euro 1600 Bibeln kaufen. Das war so mein Gedanke. Und aus diesem Grund und auch noch aus anderen Gründen, die dazu kamen, habe ich das Motorrad verkauft. Ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich alles gespendet habe. Aber zumindest habe ich einen Teil davon gespendet. Und eins weiß noch, es war damals die richtige Entscheidung, das so zu machen. Und das war, hat mich einfach damals getroffen zu sehen, Mensch, ich lebe hier im Reichtum und ich brauche es nicht und ich kann doch das abgeben und das Geld anders einsetzen. Wenn wir den Vers 10 nochmal lesen, da heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Da müssen wir es nicht nur auf das Geld beziehen. Sicherlich im Zusammenhang hier ist auf jeden Fall das Geld gemeint, aber wir können es auch auf andere Bereiche unseres Lebens ausdehnen. Zum Beispiel nur wer sich die Mühe macht, regelmäßig in Gottes Wort zu lesen und mit Jesus zu reden, der kann auch erwarten, dass der Herr ihm geistliche Zusammenhänge aufzeigt. Deine stille Zeit am Morgen, auch wenn sie dir vielleicht unbedeutend erscheint, ist so etwas Geringes, in dem wir treu sein sollen. Oder wer im Beruf oder auch in der Gemeinde kleine Aufgaben mit Fleiß und mit Hingabe erledigt, der wird wahrscheinlich bald Größeres anvertraut bekommen. Wer sich mit den vermeintlich kleinen seelsorgerlichen Belangen sich als kompetent und integer erweist, der wird schnell das Vertrauen der Geschwister gewinnen. Und nur wenn du als Familienvater oder als Mama die kleinen Nöte deiner Kinder jetzt schon ernst nimmst, dann werden sie dir auch später mal ihre großen Nöte anvertrauen. Und hier nochmal ein Zitat und nochmal aus der Wuppertaler Studienbibel. Da heißt es, die wahre Treue hat ihren Grund nicht in der Größe der Sache, an der sie bewiesen wird, sondern in dem gewissenhaften Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein dessen, der sie übt. Also nicht in der großen Sache liegt es verwurzelt, warum wir treu sein sollen, sondern es liegt in unserem Pflichtgefühl verwurzelt, und zwar in unserem Pflichtgefühl dem Herrn gegenüber, dass wir für ihn die kleinen Dinge und die großen gerne und richtig und gut machen wollen. Ich denke, Treue zeigt sich gerade in den kleinen Dingen, die du tust oder auch nicht tust, dann, wenn gerade keiner zuschaut. Also deswegen die Aufforderung an uns alle, lass uns treu sein in dem Umgang mit dem, was uns Gott gegeben hat. Und jetzt kommen wir auch noch zum letzten Punkt, der wie gesagt der kürzeste ist. Sei hingegeben. Im Vers 13, ich lese ihn nochmal vor, da heißt es, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wir können uns entweder für den Mammon entscheiden oder für Christus. Entweder für die Welt oder für den Herrn. Und als Christen, da sollen wir uns eben unserem Herrn vollkommen ausliefern, weil er uns auch vollkommen erlöst hat. Er hat uns erkauft. Wir gehören nicht mehr uns selber, auch wenn er uns vieles noch selber entscheiden lässt. Aber trotzdem gehören wir ihm. Und deswegen ist auch jede bewusst gelebte Halbherzigkeit eine Beleidigung unserem Herrn gegenüber. Unsere Geschwister in Nordkorea, die wir vorher gebetet haben, oder auch in der arabischen Welt, die setzen ihre Existenz und ihr Leben aufs Spiel, um Jesus nachzufolgen. Und Wir in Deutschland, wir überlegen uns vielleicht, ob wir unseren Zehnten, den wir jetzt spenden sollen, vom Brutto- oder vom Nettogehalt nehmen. Und ich frage mich manchmal, ob wir wirklich bereit sind, den ganzen Preis der Nachfolge zu zahlen. Die Pharisäer, von denen wir gelesen haben im Text, die waren nicht dazu bereit. Sie haben Jesus einfach verspottet. Aber Jesus kannte ihre Herzen und hat sie sehr scharf zurechtgewiesen. Er hat den Finger genau in die Wunde gelegt, von denen er wusste, ja, wo sie auf dem falschen Weg sind. Und zwar diesen Umgang der Pharisäer mit Geld angeprangert. Und auch weiter hinten in dem Text geht es auch noch um Ehescheidung. Und gerade da macht er ihnen klar, das Gesetz verdammt euch. Und für die Pharisäer hätte es die Chance gegeben, umzukehren und an das Evangelium, an die frohe Botschaft zu glauben. Sie haben sie gehört von Johannes dem Täufer schon, auch von Jesus. Sie hätten umkehren können. Leider wird uns nur von wenigen Pharisäern berichtet, die es wirklich auch gemacht haben. Aber ja, die Pharisäer können wir nicht mehr ändern, aber wir können bei uns was ändern. Und da ist die Frage, wie sieht es denn bei uns aus? Glauben wir dem Evangelium? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir einfach nur verstandesmäßig das für wahr befinden, was da in der Bibel steht. Sondern glaubst du wirklich mit deinem Herzen, dass Jesus Christus für deine Schuld auf Golgatha gestorben ist? Und dass er dir wirklich alle, absolut alle Schuld vergeben hat? Und dass er dir aus freier Gnade das ewige Leben geschenkt hat? Glaubst du das? Und wenn wir das glauben, dann kann unsere Antwort darauf doch eigentlich nur die völlige Hingabe an ihn sein. Wenn wir begreifen, was er für uns getan hat, wie viel es ihn gekostet hat und was er uns alles schenkt, dann können wir doch eigentlich nur sagen, ja Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich bin dein und alles, was ich habe, gehört auch dir. Wir können, oder du kannst, jedem hier im Raum kannst du ein braves Christenleben vorspielen. Du bist vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen, du kennst die frommen Worte, du kannst beten, du kennst dich in der Bibel aus, vielleicht gewinnst du sogar beim Bibelhochspielen. Du kannst den Leuten was vorspielen. Es kann alles Fassade sein. Aber der Herr weiß, wie es in deinem Herzen aussieht. Und vor ihm darfst du und sollst du vollkommen ehrlich sein. Und darum bitt ihn darum, dass er dir ja zeigt, wie es bei dir wirklich aussieht und dass du nicht irgendwo ja, in diese Gefahr kommst, anderen was vorzuspielen. Amen.